Think Tax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer.
Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen unsere Zuhörer heute zu einer neuen Folge von ThinkTax. Mein Name ist Benjamin Rothmund und am Mikrofon gegenüber steht Patrick Schultes. Hallo Patrick.
Hallo Benjamin.
Wir sprechen heute mal wieder über einen der Klassiker der Nachfolgeplanung, nämlich die Familienstiftung. Allerdings heute in einem besonderen Kontext, nämlich im Zusammenhang mit der Stiftungszivilrechtsreform, die vor kurzem stattgefunden hat. Patrick, du hast uns heute einen Fall mitgebracht, an dem man die Punkte der Reform vielleicht einmal kurz illustrieren kann. Möchtest du uns den Fall kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank. Und zwar geht's um unsere Mandantin Sarah. Die ist noch sehr jung, Mitte 20, und hat aber schon ein erfolgreiches Unternehmen hochgezogen. Sie spielt jetzt perspektivisch mit dem Gedanken, was wir auch häufiger sehen, in die Schweiz zu ziehen. Sie hat einen langjährigen Partner, den sie auch heiraten möchte grundsätzlich. Und sie hat uns gefragt, was wir in diesem Fall für eine Konstruktion für sie empfehlen können. Da bietet sich natürlich die Familienstiftung an. Das besprechen wir einmal, warum das der Fall ist, und gehen dann noch auf die Stiftungsreform ein. Vielleicht einmal vorab, Benjamin, die Stiftung, muss sie nicht gemeinnützig sein?
Ja, das hören wir öfter von Mandanten, dass sie sagen, ja, Stiftungen, da klingelt es erstmal mit gemeinnützigen Stiftungen, gibt ja relativ viele Bekannte auch. Aber nein, es gibt auch Familienstiftungen, die im Gesetz vorgesehen sind und die letztendlich überhaupt keinen gemeinnützigen Zweck haben müssen, sondern nur der Versorgung einer Familie dienen. Das zweite Vorurteil, mit dem wir uns häufiger konfrontiert sehen, ist, dass die Stiftung relativ unflexibel ist, weil ihr Grundstockvermögen, also das Vermögen, was am Anfang ihr zugeführt wird, für immer erhalten muss. Aber auch das stimmt nicht, weil wir können diese Familienstiftung als Hybridstiftung ausgestalten. Und da gibt es dann sozusagen zwei Töpfe von Vermögen. Der eine Topf, das ist das Grundstockvermögen, was tatsächlich dann auch für die Ewigkeit erhalten werden muss. Aber das ist meistens der kleinere Topf. Der größere Topf ist dann der des verbrauchbaren Vermögens. Und dieses Vermögen darf die Stiftung dann als sogenannte Verbrauchsstiftung in diesem Topf auch verbrauchen in der Zukunft. Durch diese Kombination haben wir eigentlich bei der Hybridstiftung eine tolle Flexibilität. Und gerade jetzt dann, wenn man ein Unternehmen auf die Stiftung übertragen möchte, dann ist es eigentlich bei der Stiftung steuerlich total gut platziert. Möchtest du da vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen, Patrick?
Ja, vielen Dank. Das hast du schon perfekt zusammengefasst, gerade warum die Stiftung jetzt auch so interessant für Sarah ist. Sarah kann das Unternehmen ohne weiteres an die Stiftung übertragen. Die Stiftung kann das Unternehmen auch wieder irgendwann verkaufen. Und das Unternehmen ist dort eben steuerlich günstig platziert, wie du auch schon gesagt hast. Vor allem im Hinblick auf Gewinnausschüttungen aus dem Unternehmen an die Stiftung. Sarah hat mit der Stiftung also eine Art Holding. Die Familienstiftung kann, so formuliert, einmal die bessere Holding sein. Neben dem Vorteil, dass Sarah die Stiftung ganz nach ihrer Vorstellung ausgestalten kann, hat die Familienstiftung aber noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Dafür muss man sich einmal vor Augen führen, dass die Stiftung rechtlich selbstständig ist, also sich selbst gehört. Also eine Stiftung hat ja nie Eigentümer oder Gesellschafter. Daher kann Sarah mit einer Stiftung den dauerhaften Erhalt ihres Familienvermögens und den Schutz vor Zersplitterung sicherstellen. Also sie kann quasi mit der Stiftung einen wirksamen Schutzschirm über ihre Vermögenswerte spannen. Sie kann verhindern, dass das Vermögen in Zukunft durch Insolvenzen, Scheidungen oder Erbschaften gefährdet sein könnte. Und ein weiterer Punkt ist auch noch, dass Sarah ja vorhat, in die Schweiz zu ziehen. Vielleicht kannst du das noch ausführen, Benjamin.
Genau, also sie möchte wegziehen und sie hat ein Unternehmen und hier gibt's natürlich diverse Themen, die Sarah eventuell hätte, zum Beispiel Wegzugsbesteuerung, wenn sie jetzt das Unternehmen nicht überträgt, bevor sie wegzieht. Und deswegen ist tatsächlich auch die Familienstiftung ein tolles Vehikel, wenn man sich mit dem Gedanken des Wegzugs trägt, weil die Familienstiftung hat ihren Sitz in Deutschland. Wenn ich das Unternehmen auf die Stiftung übertrage, dann bleibt das Unternehmen eigentlich im Inland und der Stifter kann aber trotzdem wegziehen. Er ist auch nicht Gesellschaft, das hast du gerade eben schon gesagt, der Stiftung. Das heißt, da gibt es auch keine Form von Zurechnung. Und letztendlich hat man dadurch dann die Freiheit wieder erreicht, sich freizügig zu bewegen. Und hier ist es natürlich ganz klarer Vorteil der Stiftung gegenüber jetzt zum Beispiel einer Gesellschaft. Jetzt war es so, es wurde lange diskutiert, das Stiftungszivilrecht war so ein bisschen Flickenteppich, die Bundesländer haben uneinheitliche Regelungen gehabt und das hat den Gesetzgeber gestört. Der Gesetzgeber hat sich an einer Reform versucht, die auch schon im Jahr 2021 dann auf den Weg gebracht wurde und sie gilt jetzt seit diesem Jahr und hat eben das Ziel, dass sowohl in dem bürgerlichen Gesetzbuch als auch in den Landesstiftungsgesetzen dann irgendwie einheitliche Regelungen für die Stiftung normiert werden. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass jetzt keine großen Änderungen bezüglich der Zulässigkeit von bestimmten Konstruktionen, insbesondere auch der Hybridstiftung, normiert wurden, sondern es ist eigentlich wirklich nur positiv für die Stifter, glaube ich, können wir im Großen und Ganzen sagen, die Reform. Vielleicht könnten wir da nochmal auf einzelne Punkte der Reform etwas näher eingehen.
Ja, genau. Das ist schon perfekt zusammengefasst. Für die Hybridstiftungen, die wir auch häufig bauen, ändert sich gar nicht so viel. Der erste Punkt, den man besprechen kann, der sich erneuert hat, ist der Zweck der Stiftung. Bei der Satzungsgestaltung liegt das Hauptaugenmerk immer auf der Fassung des Stiftungszwecks. Das ist ganz wichtig, das immer klarzustellen. Und die Stiftungsrechtsreform stellt jetzt klar, dass, sofern der tatsächliche Stifterwille nicht mehr ermittelt werden kann, dass dann der mutmaßliche Stifterwille zu berücksichtigen ist. Somit sollte ein Stifter, der zukünftige Organe und die Stiftungsaufsicht eng binden möchte, darauf Wert legen, seinen Willen in Bezug auf den Stiftungszweck möglichst engmaschig auszuführen. Somit kann er dann die Organe und die Aufsicht soweit binden. Ein zweiter Punkt, der erneuert wurde, war die Haftung der Organe. Vielleicht kannst du das ausführen, Benjamin.
Genau, also Stiftungsvorstand zu sein hat natürlich so seine Tücken, weil man ist eventuell einer Haftung ausgesetzt, wenn man jetzt bestimmte Geschäfte abschließt, die sich am Ende dann als falsch herausstellen. Und hier wurde letztendlich eine Regelung, die es bei der Aktiengesellschaft schon seit Jahrzehnten gibt, übertragen auf die Stiftung, und zwar, dass die Vorstände letztendlich der Business Judgment Rule unterliegen, also diese Business Judgment Rule für sie zugänglich ist. Bei der Business Judgment Rule geht es dann im Grunde nur darum, dass der Vorstand eine vernünftige Sachentscheidung trifft, die auf ausreichenden Informationen beruht, und es wird letztendlich auf den Moment der Entscheidung abgestellt. Wenn es später falsch war, dann ist es nicht so schlimm, solange der Stifter halt eben in dem Moment der Entscheidung, ich sag mal, rational gehandelt hat. Und das gibt natürlich jetzt Aufwind für dieses Amt des Vorstands, weil man hat Sicherheit, was die Haftung angeht, und man bewegt sich da jetzt nicht so im Dunkeln, wie das vorher war.
Ein weiterer Punkt sind noch Satzungsänderungen, wo es Neuerungen gab. Da ist jetzt relativ ausführlich vorgeschrieben, was für Satzungsänderungen gilt. Und da ist ein Stufensystem vorgesehen, das wir einmal im Folgenden darstellen. Es ist so, dass Zweckänderungen und Einschränkungen des Stiftungszwecks nur möglich sind, wenn der Stiftungszweck ohne diese Änderung nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllt werden kann. Das kann auch von der Ertragskraft der Stiftung abhängen. Andere Satzungsänderungen, also auch insbesondere solche prägender Stimmung, also zum Namen, Sitz, Verwaltung des Grundstücksvermögens, aber auch vor allem zu der Art und Weise der Zweckverwirklichung, sind nur dann möglich, wenn sich die Verhältnisse nach der Errichtung der Stiftung wesentlich verändert haben und diese Änderung eben erforderlich ist. Andere Satzungsänderungen sollen bereits dann vorgenommen werden können, wenn dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient. Also da haben wir eine relativ weiche Formulierung drin. Und diese Ausdifferenzierung der Satzungsänderung ist jetzt noch einmal sehr hilfreich, um da eben auch Sicherheit für die Stifter zu geben. Ein spannender Punkt, der neu ist, tatsächlich ist das Stiftungsregister. Was hat's damit auf sich, Benjamin?
Ja, also das Stiftungsregister kommt jetzt in 2026, also wir haben noch ein bisschen Zeit, und es ist tatsächlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auch hier können wir wieder die Parallele ziehen zu den Rechtsformen, die Unternehmer ein bisschen besser kennen, nämlich zum Beispiel zur GmbH. Wenn ich jetzt wissen will, wer ist bei der GmbH eigentlich vertretungsberechtigt, dann gucke ich ins Handelsregister, und damit bin ich mir eigentlich sicher und kann mich darauf verlassen, dass der da eingetragen ist, auch wirklich Geschäfte mit mir abschließen darf. Wenn dem dann nicht so ist, dann ist das nicht mein Problem. Und hier haben wir das Gleiche jetzt eigentlich für Stiftungen. Also wir wissen letztendlich und haben ein offizielles Papier, was ausweist, wer der Vorstand der Stiftung ist und für sie handeln darf. Das ist sozusagen der positive Aspekt. Es gibt aber auch einen negativen Aspekt, weil natürlich Diskretion ist immer ein wichtiger Punkt, wenn Mandanten gerade auch jetzt so eine Rechtsform wie die Stiftung wählen. Und letztendlich haben wir in diesem Stiftungsregister halt eben auch dann Informationen abrufbar, wo vielleicht bestimmte Leute sagen würden, also Familien, die diese Stiftung gründen, das wollen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt da drin haben. Da muss man natürlich dazu sagen, Patrick, das Transparenzregister gibt es ja jetzt schon. Ne? Also im Transparenzregister sind jetzt schon bestimmte Sachen eintragungspflichtig, die die Familienstiftung betreffen. Aber es wird halt eben noch ein bisschen transparenter. Also es wird noch mehr durchleuchtet, diese Struktur eigentlich am Ende. Und das ist sozusagen der negative Aspekt, den man da berücksichtigen muss. Dann letztendlich auch, was die Vermögensverwaltung betrifft, des Stiftungsvermögens. Auch hier gab es lange Zeit Unklarheiten, Patrick. Aber da hat sich letztendlich jetzt auch eine Klarstellung ergeben. Möchtest du uns das noch mal ein bisschen näher erklären?
Genau, zur Vermögensverwaltung kann man sagen, dass die Stiftungsrechtsreform erfreulicherweise keine Vorgaben gemacht hat. Teilweise wurde vertreten, dass die Anlage bei der Stiftung mündelsicher erfolgen muss. Da wurde jetzt keine Vorgabe in der Stiftungsrechtsreform gemacht. Das heißt, hier hat man auch weiterhin Flexibilität in der Satzungsgestaltung. Das waren so die wesentlichen Punkte der Stiftungsrechtsreform. Daran sieht man schon, an den Stiftungen, die wir so grundsätzlich bauen, ändert sich gar nicht so viel. Denn all das wird man üblicherweise auch in der Satzung schon regeln. Zum Beispiel gerade die Vorgaben zum Vorstand wird man auch vorher schon in der Satzung abgehandelt haben. Anpassungsbedarf kann teilweise bestehen für Altstiftungen, die eben diese Regelung nicht getroffen haben. Da kann man die Reform jetzt zum Anlass nehmen, eine nicht mehr zeitgemäße Satzung gründlich durchzusehen. Zudem gibt es sich noch Änderungsbedarf für Stiftungen möglicherweise, die in einer finanziell angespannten Lage sind, Benjamin.
Genau, Patrick, wir haben ja jetzt gesagt, es gibt die Hybridstiftung, es gab sie auch vorher schon, aber jetzt ist sie halt eben auch gesetzlich normiert und Leute, die jetzt gesagt haben, ich habe eine Ewigkeitsstiftung gegründet, noch weit bevor die Hybridstiftung halt eben auch ihren Eingang ins BGB gefunden hat, die können jetzt sagen, okay, ich wandle das einfach um. Dann gibt es die zwei Töpfe aus Grundstückvermögen und verbrauchbarem Vermögen und nicht halt einfach nur einen Topf aus Grundstückvermögen, der auf ewig erhalten bleibt und das kann mich unter Umständen aus einem finanziellen Engpass dann jetzt retten. Das ist natürlich eine tolle Sache und gibt dem Rechtsinstitut der Stiftung sicherlich auch wieder Aufwind, weswegen wir auch der Meinung sind, dieses Institut ist durch die Reform eigentlich im Wesentlichen gestärkt worden. Klar, Anpassungsbedarf gibt es mit Sicherheit und an einzelnen Punkten sollte man auch drehen, einfach um sich für die Zukunft zu rüsten. Aber im Endeffekt hat die Reform dem Rechtsinstitut weiter Aufwind gegeben und macht es für die Gestaltungsplanung noch interessanter und die Planungen, die damit zusammenhängen, noch sicherer. Vielen Dank, Patrick, für diesen kurzen Abriss zur Reform und zum Institut der Familienstiftung. Ich freue mich, wenn wir bald wieder im Studio sind und weitere Folgen aufnehmen, die sich mit der Familienstiftung und anderen Rechtsinstituten beschäftigen.
Immer wieder gerne, Benjamin.
Ciao.
Ciao.